Guten Morgen miteinander. Geht es euch noch gut? Ja, bestens. Gut. Ach, mir geht es auch wieder besser. Ich bin froh, dass ich den Latz jetzt weg habe. Ich bin jetzt beim letzten Lied, wo ihr da gespielt habt, mit der Flöte, mit dem, wie nennt sich das Instrument? Mit der
Regenrohr,
ah ja, und dann die wunderbare andere Instrument. Ich bin im Weltall rumgeschwebt. Ehrlich, ich bin zu unserer Galaxie raus und dann raus ins Weltall und habe einfach alles bestaunt. Die Weite der Schöpfung Gottes, die Schönheit von der Schöpfung, die Ewigkeit spüre, wenn ich rausgehe ins Universum. Und dann bin ich da so geschwebt und habe alles angeschaut. Gut, der Grund, warum ich in diesen Bildern lebe, ist, ich schaue die letzte Zeit sehr viel Film in die Richtung über das Weltall. Mich begeistert das einfach, die Größe und die Weite und die Schönheit Gottes im Universum einfach auch wahrzunehmen. Mit der heutigen Technik kann man ja wirklich viel sehen. Und dann hat man so gemerkt, wie das wunderbare Lied so langsam zu Ende kommt. Dann habe ich gewusst, okay, jetzt muss ich wieder zurückkehren, weil ich bin ja zu Hunzenschwil im Gottesdienst. Und dann bin ich so langsam eben zu unserer Galaxie, zu unserer Milchstraße gekommen und habe die Erde so langsam ins Visier genommen. Und dann so rein durch die Atmosphäre und dann Hunzenschwil ins Visier genommen. Und da war ich wieder. Und dann habe ich die Augen geöffnet. Und was habe ich gesehen? Das da. Schaut mal, wie schön das beleuchtet ist da. Ich bin nicht beleuchtet, oder? Ja gut, da oben ein bisschen künstlich, aber ich habe wunderschön, wie gerade dieses wunderbare Gesteck da mit den Rosen einfach beleuchtet ist. Ja. Es ist wunderschön. Und in all dem Staunen bleibe ich nicht bei dem hängen, sondern ich staune über unseren Gott. Die Schönheit, die Werke, die Ewigkeit, einfach dieses Unglaubliche in der Größe, aber auch im Kleinen, ich staune einfach. Das begeistert mich. Und da könnte ich wirklich mich vergessen. Das ist für mich auch Shalom. Mir tut es gut. Jetzt wirkt es noch mehr, oder? Es ist doch wunderschön. Also geniesse das. Ich will mich gar nicht unbedingt anschauen, schaue das an. Es ist so, ich finde es so herrlich, dass gerade das jetzt beleuchtet ist. Jawohl. Okay. Ich möchte mit euch heute Morgen nachdenken über Johannes 14. Die erste Vers, Johannes Evangelium, Kapitel 14, die ersten Verse. Und ihr werdet im Hintergrund von der Predigt einfach ein Vers sehen, eine Aussage, die wird stehen bleiben. Darum geht es mir. Glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus. Dass ihr das so richtig verinnerlichen könnt und mitnehmen könnt. Johannes 14, Vers 1, folgende. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Euer Herz werde nicht bestürzt. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Man ist hier im Zusammenhang dieses Textes, dieser Situation hier, muss man sagen, dass für die Jünger wirklich die schlimmsten Tage gekommen sind, die in ihnen wirklich alles durcheinander gewirbelt hat. Alles. Alle Hoffnungen, alle Visionen, alle Überzeugung wurde total über den Haufen geworfen. Lasst euch nicht durcheinander wirbeln. Durcheinander geschüttelt durch den unerwarteten Abschied, der kommen wird in wenigen Tagen. Wir haben jetzt Februar, Mitte Februar, bald ist Anfang April und wir sind wieder in dieser Zeit, wo wir intensiv über diese letzten Tage, über diese letzten Stunden Jesu nachdenken mit seiner Verurteilung, mit seiner Kreuzigung, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. Das stand für die Jünger hier bevor, unmittelbar bevor. Sie werden wirklich durcheinander geschüttelt durch seinen unerwarteten Abschied. Sie werden durcheinander geschüttelt durch Gefahr für ihr eigenes Leben. Denkt an das Ereignis, als die römischen Soldaten letztlich da zum Garten Gethsemane kamen und Jesus abgeführt haben. Da war auch für die Jünger es nicht klar, wie endet das auch für ihr Leben. Durcheinander geschüttelt durch Enttäuschungen. Das war bitter. Bitter für die Jünger zu sehen, dass Jesus sich wirklich jetzt in die Hände der Sünder, wie das die Bibel auch bezeichnet, gibt. Er ging nicht souverän durch die Menge und verließ die Szene wie damals in Nazareth, als man ihn schon einmal beseitigen wollte. Er blieb. Er ließ sich abführen. Das war wirklich eine bittere Enttäuschung für die Jünger. Oder auch natürlich durcheinander geschüttelt durch eigenes Versagen. Ich meine, das war ja das Thema auch des Psalmes 143, den wir so intensiv auch heute jetzt bedacht haben. Denkt an Petrus. Petrus, der die wichtigste und die deutlichste und die größte Verheißung hatte von Jesus. Du bist Petrus, der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue. Die Pforten der Hölle werden das nicht überwinden. Und was war mit Petrus? Und das geht eben genau dieser klaren Ansage von Jesus voraus. Hier heißt es in Johannes 13, Vers 38, dein Leben willst du für mich geben, Petrus? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Euer Herz werde nicht bestürzt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ihr habt durcheinander geschüttelt durch eigenes Versagen. Und wie gesagt, das war wirklich Thema vorhin des Psalmes. Ich wusste gar nicht, dass, und es war mir einfach nicht mehr so präsent, dass diese letzte Psalme noch einen Bußpsalm beinhalten. Ich dachte, so, das war bei mir so abgespeichert, die letzten Psalmen, das sind alles ein Lob auf Gott. Also das triumphale Finale dann mit Psalm 147, 48, 49, 150, das ist genial. Aber dass 143 nochmal so ein Bußpsalm ist, das war mir nicht bewusst. War jetzt wirklich so neu für mich. Ich fand das gewaltig. Und auch hier sieht man wirklich in die Abgründe hinein. Der David war wirklich durcheinander geschüttelt, zerrissen, auch über sein eigenes Versagen, über sein eigenes Herz. Ich finde das enorm, dass die Bibel da so ehrlich ist und das auch so klar benennt und dass es aufgenommen wurde. Gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Der Feind verfolgt meine Seele, er tritt zu Boden mein Leben, er lässt mich in Finsternissen wohnen. Gleich den Toten der Urzeit, das heißt, er war unglaublich depressiv in dieser Phase. Mein Geist ermattet in mir, mein Herz ist erstarrt in meinem Inneren. Das sind ein unglaubliches Bekenntnis über die sehr persönliche Situation hier von David. Und ich muss sagen, mich spricht das sehr an, auch ich kenne solche Zeiten. Und wenn du so wie im Bann fast bist, dann ist wirklich die Frage, wie gehst du damit um? Was machst du? Was willst du? Und dann dieser Szenenwechsel, wirklich dieser Blickwechsel. Ich denke an die Vorzeit, an die Werke, Herr, die du in mein Leben gelegt hast. Ich denke an dich. Ich richte mich nach dir aus. Ich lass mich am Morgen früh deine Gnade hören. Dein guter Geist leite mich in ein ebenes Land hinein. Das ist so diese Sehnsucht, dieser Schrei in solchen Zeiten. Ich lass mich von dieser Erstarrung, vor dieser Depression nicht einfach gefangen nehmen und im Gefängnis halten. Ich schreie nach dir, oh Gott. Aber das ist dieses eben durcheinandergeschüttelt werden, auch gerade durch Enttäuschungen oder durch eigenes Versagen oder etwas, das, ich denke, wir kennen das, wenn wir ehrlich sind in unserem Leben. Im Griechischen steht hier Tarasestor. Tarasesto, das bedeutet wirklich, dass etwas so richtig durcheinander gewirbelt ist. Ich dachte so im Hintergrund vorhin, diesen Schnee, den man so gesehen hat, das ist ja auch so ein bisschen durcheinander gewirbelt, aber das hat noch schön ausgesehen. Wenn da wirklich mal ein Hurrikan durchfegt, durch einen bestimmten Landstrich, dann sieht das ganz anders aus, oder mal so ein richtig kräftiger Schneesturm. Und das meint dieses Tarasesto. Das war nicht ein Lüftlein, ein Wind, der da durchging. Da ging wirklich ein Hurrikan durch mein Inneres. Durcheinander geschüttelt, so richtig durcheinander gewirbelt. Meistens eben durch plötzliche, auch unerwartete Ereignisse, die in mein Leben hineintreten. Ich finde es immer spannend, wenn man gewissen Worten in der Bibel einfach mal ein bisschen so nachtastet. Wo fällt das noch auf, dieses Tarasesto? Und dann ist mir Zacharias aufgefallen. Zacharias im Tempel. Ich denke, die meisten von euch oder alle kennen diese Geschichte. Zacharias, als er Hohepriester war und seinen Dienst im Tempel verrichtete, auf einmal erscheint ihm ein Engel neben dem Räucheropferaltar, heißt es da, im Lukas-Evangelium Kapitel 1, Vers 12 und 13. Und dann heißt es, dass Zacharias bestürzt war, erschüttert war, erschrocken war. Da steht auch dieses Tarasesto. Meine Güte, dachte ich so, Zacharias, das stimmt, hoher Priester, so immer wieder seinen Dienst, so alle paar Monate, die hatten ja ihre Einteilungen, ihre Dienstpläne. Und dann war Zacharias wieder dran, er verrichtet den Dienst nach Vorschrift, nichts Neues unter der Sonne, er geht da rein, hält sich an die Vorschriften und so. Auf einmal steht da ein Engel neben ihm und es ist kein geringerer Engel als Gabriel, der Erzengel Gottes, also der höchste, der wichtigste Bote Gottes steht neben ihm. Wow, so unvermittelt. Da steht auch dieses Tarasesto. der war erschüttert, erschrocken, richtig über den Haufen geworfen. Und dann kommt diese Botschaft an ihn, dass er Vater werden wird. Er wird Kind bekommen, seine Frau Elisabeth, das haben sie sich gewünscht. Das wird ein außergewöhnlicher Junge sein, der Johannes, der Täufer. Aber das Erste, bevor diese Ansage kommt, sagt der Engel, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Wo fällt dieses Wort noch auf? Matthäus 14, Vers 26, als die Jünger im Boot unterwegs sind, auf dem See Genezareth, im Auftrag des Herrn. Jesus hat gesagt, geht hinüber ans andere Ufer und ich komme euch dann nach. Es ist dunkel, es ist Nacht, es stürmt und dann kommt da ein Geist über das Wasser für die Wahrnehmung der Jünger. Auf dem Wasser geht einer. Und dann heißt es auch hier, die Jünger sind da, Sester. Die sind so erschrocken, so durcheinander gewirbelt. Die hatten echt Angst. Es war schon schlimm genug, nachts auf dem See, der Sturm, und dann kommt dann noch ein Geist auf sie zu. Und das Erste, was Jesus sagt, auch hier, seid guten Mutes, fürchtet euch nicht, ich bin's. Oder eine andere Szene, nochmal eine Szene. Lukas 24, Vers 38 folgende. Als der Auferstandene seinen Jüngern erscheint, da erschrecken sie so, sie sind darauf null eingestellt, vorbereitet. Sie sind so erschrocken, als der Auferstandene plötzlich in ihrer Mitte erscheint und sie meinen, es sei wiederum ein Geist. Auch hier steht das Tarasesto, also das hat sie wirklich kolossal über den Haufen geworfen innerlich. Und dann das Erste auch hier wieder, ich finde das so schön, Jesus sagt, Friede euch, Friede, schaut meine Hände, meine Füße, dass ich es selbst bin. Und dann finde ich es fast humorvoll von Jesus und dann sagt er, habt ihr etwas zu essen? Ich habe Hunger. Oder vielleicht auch, um ihnen zu zeigen, ich bin wirklich ein Mensch, ich bin kein Geist, ich esse mit euch. Ich finde das so, wie gesagt, fast humorvoll von Jesus. Jetzt habt ihr was zu essen. Also ich finde es spannend, einfach so auch hier zu sehen, eben wie Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, wirklich manches Mal so richtig durcheinander gewirbelt werden können und durcheinander gewirbelt werden. Und auch bei Jesus selber finden wir diesen Ausdruck. In Johannes 11, Vers 33, wir lesen dort in Johannes 11, dass Lazarus gestorben ist. Der Bruder von Maria und Martha. Und sie lassen ihn holen, er lässt sich Zeit. Er weiß in seinem Herzen, dass Gott sich jetzt in einer besonderen Weise verherrlichen wird, sein Vater, Maria und Martha. Die haben das nicht, ich sage mal innerlich, auf dem Schirm oder im Fokus. Und wir lesen selbst hier bei Jesus, als er davon hörte, als er dann kam und das sah, auch wie da geklagt wurde, geweint wurde und wirklich die Realität wirklich sah, dass dieser Lazarus tot war, dann heißt es, sein Herz war Tarasesto, bestürzt, aufgewühlt. Und es heißt, er weinte. Er weinte. Und da denke ich mir, in solchen Momenten denke ich mir immer, Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Aber auch wahrer Mensch, er weinte. Aber er wusste, sein Vater wird handeln. Er ging im Glauben zu dieser Gruft, sprach in diese Gruft hinein, Lazarus, komm heraus, und Lazarus setzt sich in Bewegung. Er kommt heraus nach 4 Tagen, wo er schon tot war. Das heißt, er war gewickelt in Leinen. Stelle ich mir also schon speziell vor, wie so ein Zombie, der da rauskommt. Wow! Ich staune da einfach über die Autorität, die Macht, die Exousia der Worte von Jesus, die er im Namen des Vaters spricht. Auch der Tod ist diesen Worten unterstellt oder andersrum überwunden, wenn Jesus spricht im Namen Gottes. Weil der Vater es will, dann ist das immer für das Leben. Für das Leben. Das Wort fällt auch auf, Johannes 12, Vers 27. Und dort redet Jesus von seinem bevorstehenden Tod. Palmsonntag, ihr kennt die Szene von Palmsonntag. Der Einzug Jesu Richtung Jerusalem vom Ölberg kommend, viel Jubel. Klar, wenige Tage vorher wurde Lazarus auferweckt. Die Menschen waren begeistert. Lazarus wohnte in Bethanien mit seinen beiden Schwestern, Martha und Maria. Bethanien ist auf der Ostseite des Ölbergs. Und Jesus kam vom Ölberg auf der Westseite herunter Richtung Jerusalem. Das heißt, die Menschen, die waren begeistert von dieser Auferweckung von Lazarus und haben ihn bejubelt. Er kam auf einem Esel reitend, auch hier, wir kennen die Stelle aus dem Propheten Zacharia. Jesus erfüllte die Schrift, dass der Messias demütig auf einem Esel reitend kommt, wie es prophezeit war. Aber Jesus lässt sich von dieser Szene nicht einfach, ich sage mal, emotional hinreißen. Jesus sagt in kleinerer Runde mit seinen Jüngern, jetzt ist meine Seele bestürzt. Bestürzt, da steht auch dieses Tassaresto. Das heißt, er war innerlich total durcheinander gewirbelt. Äußerlich sieht er diesen Jubel, innerlich wusste er, wohin er gehen wird in wenigen Tagen, wie es enden wird, irdisch gesehen, menschlich gesehen. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Nein, Vater, verherrliche deinen Namen. Man kann sagen, Vater, verherrliche auch deinen Namen durch diese absoluten Wirrnisse, die jetzt kommen. Wo man als Mensch wirklich nicht mehr klar denken kann, was jetzt abgeht. Im Kontrast zu dem Programm, ich sag's mal so, dass Jesus bis jetzt den Menschen zeigte, dass er immer in großer Souveränität sich letztlich der Szene entzogen hat, wenn es wirklich an sein Leben ging. Oder wie er Wunder tat, wie er Kranke heilte, Tote auferweckte. Jesus wusste, was kommt. Vater, verherrliche deinen Namen. Und ich finde es interessant, jetzt kommt eine Stimme aus dem Himmel. Jetzt an diesem Tiefpunkt für Jesus, wo er zerrissen ist, später in Gethsemane noch einmal, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Da heißt es ja dann, Engel kamen und dienten ihm. Aber hier schon, da heißt es, eine Stimme kam aus dem Himmel, Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen, sagt Gott zu Jesus. Ich habe meinen Namen verherrlicht und ich werde ihn wieder verherrlichen, auch durch diese Wirrnisse hindurch, die jetzt kommen. Mein Name wird verherrlicht werden, letztlich. Gut, der größte Triumph ist letztlich die Auferstehung aus den Toten, wo Gottes Name wirklich triumphal verherrlicht wurde. Der Herr über Leben und Tod. Und Gottes Name wird verherrlicht, heute auch von uns, auch hier wieder, heute Morgen, mit dem Bekenntnis, dass diese wirren Stunden, diese wirre Zeit, die für Jesus kam, wo er verurteilt wurde letztlich und so geschändet wurde, ans Kreuz ging und diese unglaublichen Schmerzen ertragen hat, dass das zu unserem Heil ist. Ist doch verrückt, oder? Ist wirklich verrückt. Menschlich gesehen, die größte Niederlage, wenn man es nur menschlich anschaut. Göttlich gesehen liegt genau darin das Heil im Kreuz. Denn was wir da sehen ist, dass alles, was Sünde beinhaltet, von Gott auf ihn gelegt wurde, auf den einen, auf den Gerechten. Und er hat es weggetragen, erfüllt. Das ist dieses Geheimnis des Evangeliums, diese Kraft Gottes, der inneren Heilung, dass Menschen frei werden können von Schuld, von Belastung und eine Neuausrichtung für das Leben bekommen. Und was ihn auch erschüttert hat, Johannes 13, Vers 21, auch da ist das gleiche Wort, tassa resto. Jesus spricht nach der Fußwaschung beim Passamahl von seinem Verräter. Einer wird ihn verraten. Einer, der heute Abend hier ist. Und da heißt es, er wurde im Geist erschüttert. Dass auch das noch dazu gehört. Nicht nur, dass er diesen Weg gehen muss, sondern dass einer aus dem engsten Kreis ihn verrät. Judas Iskariot, das hat ihn wirklich nicht locker gelassen. Das hat ihn innerlich wirklich total durcheinander gewirbelt. Da das gleiche Wort der Erschütterung. Aber auch hier sagt Jesus, und das finde ich enorm, auch wo er so herausgefordert ist innerlich, er gibt ein neues Gebot. Und zwar das Gebot, dass ihr einander liebt. Einander liebt. Das heißt, das galt auch Judas. Er hat auch Judas hier seine Liebe zugesprochen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz werde nicht erschüttert. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das heißt, es gibt Zeiten, wo du wirklich durcheinander gewirbelt bist. Und auch Jesus hat das erlebt. Und es gehört leider auch zu unserem Leben. Ich denke gerade jetzt diese Zeit jetzt mit Corona, ich sage es euch ehrlich, das sind für mich so wirre Zeiten. Und ich muss so aufpassen, was ich anschaue, wenn ich zu viel dieser News lese, dann werde ich manches Mal so wütend, so, ich kann es nicht fassen, was da auch letztlich, politisch letztlich einfach, ja, entschieden wird und gemacht wird. Und ich denke, je länger, je mehr, eben, das Virus ist nicht das große Problem. Die Angst, die damit verbunden ist, ist das große Problem. Und man liest ja immer mehr auch, die Stimmen werden deutlich lauter eben, dass man die Kollateralschäden eben auch anschauen muss. Der Bürgermeister von Tübingen, der hat gesagt letzte Woche in einer Sendung, Sie haben inzwischen an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen am Uniklinikum haben Sie Triage. Kinder- und Jugendpsychiatrie, Triage. Man weiß es, dass die Nachfrage nach Psychotherapien, nach Hilfe um 40-60% zugenommen hat. Man weiß es. Und wie unsere Städte und so aussehen werden in einem Jahr, wir werden es sehen, wie viel letztlich das alles durchgehalten haben und ihre Geschäfte doch wieder öffnen können und durchhalten und wie viele das sagen, Ausverkauf endgültig geschlossen. Ich hatte vor einigen Wochen auch ein Gespräch mit einem, der handelt mit bestimmten Produkten und der sagt auch, sobald es wieder aufgeht in Deutschland, dann wird er Ausverkauf machen, es wird fertig sein, er wird nicht weitermachen können und auch nicht wollen. Oder auf unserer Poststelle, wo ich letzte Woche war, da hat mir die Frau auch gesagt, ihr Lieferant für Streusalz, sie kriegt nichts mehr. Ihr Großhändler ist am Ende. Er hat sich halt auf Streusalz konzentriert und irgendwie, er kriegt nichts mehr und sie kriegt nichts mehr, es gibt nichts mehr. Bei ihr halt, der geht in Konkurs. Also das sind Dinge, wo ich echt denke, wo ist die Verhältnismäßigkeit? Ich könnte da echt irre werden. Ich spreche jetzt von mir. Und da merke ich auch, okay, was blicke ich jetzt an? Was schaue ich an? Oder je nachdem auch, was ich machen muss. Es betrifft mich ja auch hier. So. Und ich gestehe euch, es gibt Situationen, wo ich das nicht aushalte hier. So. Ich bin ein Mensch, der halt sehr stark tickt auf Menschen. Das ist bei mir so. Und ich habe lange gebraucht, um mich etwas daran zu gewöhnen, dieses blöde Ding tragen zu müssen. Und ich sage es euch ehrlich, ich meide alles, wo ich kann und ziehe mich natürlich zurück, wo ich dieses blöde Ding eben nicht, damit ich das Ding nicht tragen muss. Aber ich merke auch, es schadet mir. Es tut mir nicht gut. Ich sage es euch ehrlich, ich gehe bis jetzt in keinen Gottesdienst. Ich schaff's nicht, wo ich nur da sitze und keine Predigt habe, weil ich dann in der Predigt das Ding auch noch anhaben muss. Jetzt habe ich es nicht an. Ich sage es einfach, so ticke ich. Das ist so mein Kampf innerlich, wo ich merke, ich bin richtig durcheinander gewirbelt. Und wenn ich eintauche einfach ins Wort Gottes, und jetzt komme ich zum zweiten wichtigen Teil meiner Predigt, das begeistert mich dann. Wow, da kann ich mich verlieren. Euer Herz werde nicht bestürzt. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, dann würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Das heißt mal einfach gesagt, ihr seht ihn in mir. Das, was ich lebe, das ist der Vater. Ich und der Vater sind eine Einheit. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Okay, das ist mal eine Feststellung. Viele Wohnungen im Haus Gottes. Das ist ja nett. Was habe ich davon, wenn Gott viele Wohnungen hat? Habe ich im Moment noch nichts davon. Wow, und dann sagt Jesus, ich werde hingehen und euch eine Städte bereiten. Wow! Jesus, der beste Immobilienmakler bei Gott. Wow, versteht mich richtig. Er bereitet eine Stätte. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und ich werde hingehen, euch eine Stätte zu bereiten. Und er wiederholt das, er doppelt das. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, dann komme ich auch wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wow! Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, oder andersrum gesagt, der sich an Jesus hält, kommt zum Vater ins Haus Gottes, in die Wohnung Gottes. Ich bin auch hier einem Wort mal ein bisschen nachgegangen. Ich wollte ein bisschen mehr herausfinden, was heißt das. Und wenn ich hingehe, ich gehe hin und euch eine Stätte bereite. Eine Stätte bereite. Ich denke, ich hätte da gerne ein bisschen eine konkretere Vorstellung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin einfach diesem griechischen Wort auch mal ein bisschen nachgegangen und bin, ich sage mal, in einer gewissen Weise fündig geworden, aber in einer gewissen Weise auch nicht. Okay, was habe ich gefunden? Ich möchte euch mal ein paar Beispiele geben, wo genau dieses Wort topon, topos, wo das vorkommt, das wird hier verwandt in Griechisch, euch eine Stätte bereite. Ein topon. Beispielsweise erinnert die Geschichte am Teich Bethesda, als Jesus diesen lange Gelähmten dort heilt. Und dann heißt es hier in Johannes 5, Vers 13, der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer ihn heilte, denn Jesus war fortgegangen, weil so viel Volk an dem Topon war, an dem Ort, also am Teich Bethesda. Ja? Folgt einfach mal meinem Gedankengang jetzt. Ich bringe es nachher auf den Punkt, worum es mir geht. Oder in Johannes Kapitel 6, Vers 23, da heißt es, nach der Speisung der 5000, es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe zu dem Topon, zu der Stätte, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr die Danksagung gesprochen hatte. Also auch hier wieder ganz konkret der Ort, wo das war. Oder Johannes 10, Vers 40. Jesus geht weg aus Jerusalem, weil es wieder mal Trouble gegeben hat, massiven Trouble gegen ihn. Und dann heißt es, er ging wieder fort von Jerusalem weg auf die andere Seite des Jordans an den Ort, an den Top, wo Johannes zuvor getauft hatte, also genau an den Ort, wo Johannes getauft hatte. Ein anderes Beispiel, aus Johannes 18, Vers 2, also das Wort kommt oft vor in der Bibel, und ich habe nur Johannes Evangelium gewählt, als Judas Jesus verraten hat, heißt es hier, Judas aber, der ihn verriet, kannte den Topon, denn Jesus, wo Jesus sich oft mit seinen Jüngern versammelte, dieser Topon ist in diesem Fall Gethsemane, der kleine Garten Gethsemane am Fuße des Ölbergs, wird hier als dieser feste und klare Ort bezeichnet. Und noch zwei Beispiele. Bei der Kreuzigung heißt es von Jesus, Jesus selber trug das Kreuz hinaus zu dem Topon, der da heißt Golgatha, Schädelstätte. Auch wieder ein ganz klarer Ort, dieser Topon. Und noch ein Vers zum Abschluss, Johannes 20, Vers 7, finde ich ganz toll. Und da geht es schon um den Auferstandenen. Und dann heißt es, eben als Jesus auferstanden war und die Jünger so ins Grab hineinblickten und was sie da gesehen haben, da heißt es dann, und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, Das lag nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben zusammengewickelt an einem besonderen Topon, an einem besonderen Ort. Dort lag das Schweißtuch. Ich weiß, diese Verse, dieses Topon sagt damit nichts konkret jetzt im Detail, was diese Stätte betrifft. Aber eins fällt mir auf, wenn ich das hier so lese, diesem Wort nachgehe. Es ist ein ganz bestimmter, festgelegter Ort für mich. Jesus wird eine Stätte bereiten, einen Topon. Das ist nicht irgendein Nirvana, wo ich irgendwo im Geist herumblubbere, Entschuldigung, wenn ich es mal so sage, sondern ein ganz konkreter, fassbarer Ort. Etwas ganz Fassbares, Konkretes, das klar ist, dass es genau der Ort ist. Versteht ihr? Und das begeistert mich. Das begeistert mich wirklich, dass ich sage, Herr, wow, du bereitest etwas ganz Persönliches für mich vor. Das ist mein Ort. Ich bereite euch eine Stätte und ich hole euch zu mir, damit ihr seid, wo ich bin. Wow. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ja, vielleicht ist es eine Wohnung, vielleicht ist es irgendwas, es ist egal, es ist aber was ganz Festes für mich, für dich. Es geht weiter. Was mich begeistert hier ist eben, wenn dein Herz durcheinandergewirbelt ist durch Ereignisse, wie jetzt durch Corona, oder vielleicht, der macht Corona gar nichts aus, aber der hat vielleicht seine Arbeit verloren oder eine Diagnose bekommen, der dich wirklich durcheinanderwirbelt oder auch ein Mensch verloren. Vielleicht auch durch Corona, kann ja sein. Mein Fokus ist darüber hinaus, Jesus, du bereitest für mich persönlich eine Stätte vor. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und ich sage es euch, ich bin froh, dass Jesus gesagt hat, sind viele Wohnungen im Haus meines Vaters, Wohnungen. Es ist keine Höhle. Ja? Oder ich meine, wenn man an Obdachlose denkt, die keine Wohnung haben, es ist eine Wohnung, was immer es ist ein Zuhause. Es ist etwas, was mir Geborgenheit gibt, Vertrautheit dort, wo ich gerne hingehe. Versteht ihr? Wow, so was Persönliches. Und da freue ich mich drauf. Ich sage es euch ehrlich, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe gestern, ich dachte, oh Jesus, mir wäre es am liebsten, wenn ich jetzt einschlummern würde und da drüben Bezug nehmen dürfte. Wow! Ich muss mich richtig festhalten, dann hier zu bleiben. Ehrlich. Das sind so ein Shalom, so ein Friede, der höher ist als alles Verstehen, der alles dann wirklich ausblendet, was mich hier durcheinanderwirbeln möchte und auf ein Ziel ausrichtet, wo ich sage, wow, da will ich hin. Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Wisst ihr, und das hilft mir in diesen wirren Zeiten. Ich denke viel an dieses Wort in diesen wirren Zeiten. Es stimmt, der erste Teil ist bei mir auch dieses Tarasesto, dieses Durcheinandergewirbeltsein. Die Frage, wie lange noch? Aber da bleibe ich nicht stehen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben zum Vater, ich bereite eine Stätte für dich. Und wenn Gott es bescheiden sollte, dass dein Leben durch Corona beendet wird, versteht mich jetzt bitte richtig. Ich sage es nur für mich. Ne? Dann sage ich, Halleluja, Herr. Wow, genial. Versteht mich richtig. Ja? Ich möchte den Weg dahin nicht anschauen. Der Weg Jesu Tod war auch übel, aber wir haben eine gewaltige Zukunft. Und das ist eine lebendige Hoffnung, die wir weitergeben können, wo ich hoffe, dass noch manches Menschenfischli gefischt werden kann. Ihr habt ja schon einen bezeichnenden Namen. Diese lebendige Hoffnung weitergeben, dort, wo Angst um sich greift. Das wünsche ich uns von Herzen. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich bereite sie für euch. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir so von Herzen, dass wir diese gewaltige Zukunft haben, diese enorme Berufung, diese Freisetzung durch deinen Tod, durch deine Gerechtigkeit, die du gibst. Danke, Herr, dass du beim Vater bist und die Stätte bereitest. Ich danke dir, dass das für jeden gilt, für jeden, der sich im Vertrauen an dich bindet. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Herr, das ist der Fels, das ist der Zufluchtsort, auch in diesen wirren Zeiten, auf dem wir stehen dürfen. Das ist das Bekenntnis, das uns durchträgt. Das ist das Licht, Herr, das uns erhält, auch wenn unser Geist manches Mal finster werden möchte, ob vieler Dinge, die wir nicht verstehen, auch Ängste, die sich vielleicht einstellen möchten. Ich bete darum, Herr, dass wir, die wir heute Morgen hier sind, ergriffen werden von dir, Geist Gottes, von deinem Leben, von deiner Schönheit, von deiner Ewigkeit, von deinem Shalom, dass du regierst in meinem Herzen und dass das hinausstrahlt in eine Welt, die dich braucht. Du bist gekommen, Herr, damit Menschen gerettet werden, damit Menschen dich kennenlernen. Deswegen sende du uns und gebrauch uns bis zu dem finalen Tag, wo du uns abberufst oder wo du sichtbar kommst. Wir vertrauen auf dich, himmlischer Vater, wir vertrauen auf dich, Jesus, und danke für die Gabe deines Geistes als Beistand und Helfer. Amen. Ja, das wäre jetzt der dritte Teil meiner Predigt gewesen, aber ich habe gesehen, die Zeit ist fortgeschritten. Könnt ihr selber lesen im Johannesevangelium Kapitel 14, der Beistand, der Tröster, den Gott gibt. Seid gesegnet.